Guten Morgen, ihr Gesegneten. Ich bin in langen Abständen immer mal wieder hier, weil ich vor ewig langer Zeit mal als Praktikant hier angefangen habe. Und ihr könnt dran arbeiten, aber ihr werdet mich nicht los. Ich komme einfach immer wieder. Und immer wenn ich komme, ist auch irgendwas Tolles im deutschen Fußball. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe heute dann, weil ich war schon mal in dem Jahr da und da war das wohl ganz okay. Und darum nehme ich mir heute ein bisschen experimentelle Freiheit. Ich kann heute ein bisschen was riskieren. Und ich habe was vorbereitet. Ich brauche Mitarbeit von 8 Personen. Ich habe so ein Klemmbrett dabei, da ist ein Blatt Papier drauf. Dieses ist ein klein bisschen schon beschädigt. Und ein Stift. Und ich brauche 8 Personen, die intuitiv etwas malen. Die Aufgabenstellung heißt ein Segelboot im Wasser. Und es wäre gut, wenn es jetzt nicht jemand ist, der auch tatsächlich ein Boot hat und genau weiß, wo die Schrauben sind oder irgendwie so. Es soll so mehr intuitiv sein. Also wenn du noch nie auf einem Segelboot warst, aber ungefähr weißt, was das ist, dann wäre das total nett, wenn du einfach ein paar Minuten in einer Farbe mit einem Stift so ein Segelboot im Wasser skizzieren kannst. Wir brauchen das dann später. Mach deinen Namen nicht drauf. Ja, das macht es dann spannender und es ist dann auch nicht so unangenehm, wenn es Jahrzehnte in der Gemeindegalerie hängt oder so. Also ich verteile einfach mal 10. Jetzt, das ist jetzt nicht Prophetie, das ist blanke Willkür, aber ich suche einfach mal ein paar Leute aus, die aussehen, als würden sie sehr gerne ein Boot malen. Die so, das, wenn du eins hast, musst du es einfach nach links weitergeben. So. Okay, erste zynische Sprüche. Das ist gutes Zeichen. Leute vermeiden Blickkontakt, das gefällt mir. Das zeigt so ein bisschen was über das Kooperationsverhalten in der Christusgemeinde. Die Techniker können wir auch einen Moment, glaube ich, ablenken mit sowas. Mal schauen, ich habe schon fast, ihr könnt aussuchen, wer von euch ein Brot malen mag. Jetzt habe ich immer noch 3, ihr seid wirklich jetzt nicht gerade die Euphorischen und ich glaube, es ist auch ganz gerecht, dass es die letzten Reihen erwischt. Das ist, hier kann sich auch jemand aussuchen. Jetzt habe ich noch 1, Junge, das geht echt schleppender als gedacht. Danke. Und jetzt habe ich ein bisschen ein Problem mit Zeitmanagement, weil ich darf noch nichts über das Thema sagen, solange die noch malen. Darum, ich mache einfach ein paar Bekanntgaben. In 43 Tagen ist Weihnachten. Nächstes Jahr sind diverse Jubiläen. 1700 Jahre Nizänisches Bekenntnis, 120 Jahre Mülheimer Erweckung, am 29. März ist eine Sonnenfinsternis. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht haben manche den Bug schon zusammen. Okay, ihr malt einfach weiter und ich schaue, dass ich ein bisschen mit dem Thema weiterkomme. Das Thema hat auch ein bisschen zu tun mit meinen Erfahrungen in Weilerstadt. In den frühen 2000er Jahren, ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal den Film gesehen, Der weiße Hai? So wenige. Was macht ihr den ganzen Tag? Also in den frühen 2000er Jahren war das noch ziemlich populär. Okay, danke. Also, wer seins fertig hat, das wäre nett. Man kann es einfach hier vorne sammeln. Macht auch gar nichts. Wenn du schon hier vorne bist, kannst du auch gern was sagen. Oder so. Danke. In den frühen 2000er Jahren haben offensichtlich viele Christen diesen Film gesehen, weil da, also für die, die es gar nicht wissen, es gibt ein Boot, da sind Menschen drauf und da ist ein Hai im Wasser und der ist ziemlich groß. Und man muss irgendwie sich bewähren gegen diesen Hai. Und dann gibt es diesen Moment, wo die drei da auf dem Boot zum ersten Mal diesen Hai sehen. Sie wissen nur, da ist was im Wasser und Menschen verschwinden oder irgendwas ganz gruselig. Und sie suchen die Gefahr und fahren da rum und suchen diesen Hai. Danke. Und dann gibt es diesen Moment, wo sie zum ersten Mal den Hai, danke, sehen. Habe ich die Predigt jetzt schon kaputt gemacht oder so? Jetzt so viel Unruhes. Sie sehen den Hai zum ersten Mal und es gibt eine Reaktion. Sie sind alle entsetzt und einer von den drei sagt als erste Reaktion, wir brauchen ein größeres Boot. Das ist die Reaktion auf diesen großen Hai. Und so eine Bewegung ist in den frühen 2000er Jahren durch viele Gemeinden gegangen, weil sie nach und nach plötzlich einen Eindruck davon bekommen haben, wovon wir es in den 2000er Jahren als Gemeinden zu tun haben. Was für Nöte neu sind in den frühen 2000er Jahren. Was für Krisen in der Jugend neu sind in den 2000er Jahren. Und viele Gemeinden haben damals beschlossen, wir brauchen ein größeres Boot für das, was uns da gegenübersteht, vor dem, wo wir Leute davor bewahren wollen. Und auch die Gemeinde Weilerstadt hat damals beschlossen, ein größeres Boot zu bauen. Ich war damals noch in diesem Bauausschuss gastweise dabei. Ich durfte auch was sagen. Ich habe mich für ein großes Aquarium im Foyer ausgesprochen. Das ist nicht geworden. Ich bleibe einfach dran. Vielleicht irgendwann kommt es. Viele Gemeinden haben ein größeres Boot gebaut. Und dann so etwa vor 5 Jahren habe ich mal einen von denen in der Gemeinde, wo ich gerade war, gefragt, was ihn jetzt heute so bewegt, welche Gedanken er hat, welche Entwicklungsziele er sehen kann im Blick auf seine Gemeinde. Und er hat gesagt, wir müssen alle Energie drauf legen, dass wir jetzt Jesus noch viel mehr ins Boot holen. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn in Gemeinde, wenn du was sagst und da kommt immer gleich so irgendein 9-mal Kluger daher, der sagt, das solltest du so nicht sagen. Das ist nicht präzise, das ist nicht biblisch. Kennst du das? Ja? Nee? Gut. Also der war ich in der Geschichte und ich habe gesagt, das ist doch Manager-Jargon, Jesus mit ins Boot holen. Das ist doch nicht biblisch, das kannst du doch so nicht sagen. Das ist doch nicht unser Boot. Es ist doch nicht so, dass wir ein Projekt haben und wir denken uns alles aus, wie das sein soll und dann legen wir los und dann fällt uns ein, wo ist eigentlich Jesus? Oh, den sollten wir in Phase 3 mit dazu holen zu unserem Projekt. So können wir doch nicht an die Sache geistlich herangehen. Dann hat er sich so ein bisschen gebückt, hat gesagt, das ist sogar sehr biblisch. Wenn du dir mal die Mühe machst, in die Evangelien reinzusehen, dann siehst du, dass es öfter vorkommt, dass Jesus die Jünger mit einem Boot losschickt und er selber ist nicht dabei von Anfang an. Und erst als das Boot dann in Probleme kommt, da kommt er dann dazu und die Jünger holen ihn ins Boot. Und er deutet die Lage aktuell etwa so, dass wir Jesus sehen müssen, dass wir bei dem, was aktuell los ist, Jesus mit ins Boot holen. Ich lese ein Wort einfach, falls du dich noch nie befasst hast mit dieser Boot-Thematik. Ich lese ein Wort aus Markus 3, 7 bis 12. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine riesige Menschenmenge aus ganz Galiläa, Judäa und Jerusalem, Idumäa, aus dem Gebiet östlich des Jordan und sogar aus den fernen Städten Tyros und Sidon folgten ihm. Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. Jesus beauftragte seine Jünger, ein Boot bereit zu halten, falls die Menge der Menschen ihn zu erdrücken drohte. Weil Jesus so viele Menschen heilte, drängten sich viele Kranke um ihn und versuchten ihn zu berühren. Und alle, die von bösen Geistern besessen waren, fielen vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus verbot ihnen streng zu sagen, wer er war. Ich möchte ein paar einfach so Hinweise zu diesem Text geben, was war bisher passiert. Jesus kam aus Galiläa, kam aus Nazareth, ist nach Jerusalem gegangen, hat sich von Johannes dem Täufer taufen lassen. Dann wurde er in die Wüste geführt, die Versuchung Jesu, dann wird Johannes der Täufer verhaftet und Jesus geht zurück nach Galiläa, nach Kapernaum, beruft die ersten Jünger, er zieht umher, er predigt, heißt es, er heilt Kranke und er treibt Dämonen aus. Das ist sein Sieg, sein Dienst. Und dann Vers 7 und 8, warum werden diese Gegenden aufgezählt? Deswegen hast du es wahrgenommen, dass da alle möglichen Gegenden aufgezählt werden. Eine Menschenmenge aus Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumäa. Warum werden die Gegenden aufgezählt? Das sind alles Gegenden, in denen wichtige Menschen im Alten Testament schon Probleme hatten. Isaak, Jakob, Josua, David, der Prophet Elia hatten alle eine Vorgeschichte in diesen Gebieten. Das sind alles Gebiete, mit denen sie Krieg geführt haben, wo sie Menschen hin vertrieben haben, wo sie versucht haben, sich zu versöhnen und das hat nicht geklappt, wo Menschen hingeflohen sind. Und aus allen diesen Gegenden kommen jetzt Menschen zu Jesus, weil sie von ihm gehört haben. Man sieht hier zum ersten Mal im Markus-Evangelium, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um etwas Neues zu machen. Man sieht hier auch, dass Jesus beginnt, das Alte Testament aufzuarbeiten. Dass er beginnt, das zurückzugewinnen, was verloren gegangen ist. Dass er beginnt, das ins rechte Licht zu rücken, was man missverstanden hat und wo dann einfach schlimme Sachen rausgekommen sind. Ich weiß nicht, ob du das schon mal wahrgenommen hast beim Lesen des Alten Testaments. In Vers 10, Vers 9, warum braucht Jesus ein Boot? Warum braucht er ein Boot? Es ist eine Situation gekommen bei den vielen Menschen, die herkommen, dass es problematisch für ihn wurde, weil es zu viele waren. Und für mich ist es sehr wichtig zu lesen in den Evangelien, dass auch Jesus ernste Probleme hatte und dass nicht alles super gelaufen ist und dass er nicht alle Probleme gelöst hat durch Wunder. Jesus war manchmal wütend, war manchmal enttäuscht, war hungrig, war müde. Auch Jesus hatte manchmal Streit im Team. Auch Jesus hatte manchmal Streit in seiner Gemeindeleitung und konnte es nicht einfach so beheben. Auch Jesus hat manchmal Abstand gebraucht. Und auch bei Jesus haben seine Aktionen manchmal nicht geklappt und manchmal hat er gepredigt und es sind Steine geflogen und er musste weglaufen mit den Jüngern. Für mich ist es wichtig zu sehen, dass das im Evangelium immer schon mit dabei ist. Und dann ist es für mich was völlig anderes, wenn ich auch mal irgendwie Streit im Team habe. Warum wollen die Kranken Jesus berühren? Ich mache jetzt ein klein bisschen Telekolleg, damit dieses Wort zugänglicher ist. Für die Menschen, die zur Zeit Jesu gelebt haben, die haben das so gekannt, dass das Gemüt in der Haut ist. Deine Gefühle, deine Seelenregungen sind in deiner Haut. An der Haut merkst du, wenn es kalt ist. An der Haut merkst du, wenn du in Panik bist, wenn sich die Haare aufstellen. An der Haut merkst du, wenn du Angst hast. Darum ist das ganze Mitleid, das ganze Erbarmen Jesu ist quasi in der Haut und Leute wollen ihn anfassen, weil sie wollen, dass etwas vom Erbarmen Jesu zu ihnen rüberkommt. Darum fasst Jesus auch die Aussätzigen an. Darum greift die blutflüssige Frau nach seinem Gewand. Darum werden in der Apostelgeschichte die Schweißtücher von Paulus auf die Kranken gelegt, weil da etwas von dem Hautkontakt drin ist und weil das so viel bringt und so viel bedeutet für die Leute. Vers 11, warum fallen die Besessenen vor Jesus nieder und schreien, du bist der Sohn Gottes? Das mal gelesen. Die Geister kapitulieren. Und sie denken, wenn sie Jesus Anerkennung entgegenbringen, dann ist Jesus vielleicht milder zu ihnen. Und in Markus 5 passiert genau das. Jesus treibt Dämonen aus und die Dämonen bitten Jesus, dass er sie noch nicht zwingt, in den Abgrund zu fahren, sondern dass sie in eine Herde Schweine fahren können. Und Jesus erlaubt es und sie gewinnen etwas Zeit. In Vers 12 verbietet Jesus den Dämonen, dass sie den Menschen sagen, wer er ist. Auch eine Hürde beim Lesen. Es kommt oft vor, dass Jesus ganz strikt verbietet, herumzuposaunen, wer er ist, auch wenn Menschen geheilt werden. Und viele haben schon versucht, eine Erklärung zu finden und bis heute hat sich keine Erklärung so richtig durchgesetzt als die eine plausible. Aber weil es hier nicht Menschen sind, sondern Dämonen, liegt es irgendwie nahe, dass sie sollen es nicht herumposaunen, weil es nicht so Menschen nicht hilft, in Kontakt zu kommen mit Jesus. Also die Empfehlung von Dämonen: Niemand bewegt sich aus seiner Situation heraus und versucht, in Kontakt zu kommen mit Jesus, weil die Dämonen sagen, der Mann ist gut. Ja, das zieht so nicht. In Jakobus 2,9 sagt Jakobus sogar: Es reicht nicht, an Gott zu glauben. Es reicht nicht zu glauben, dass da ein Gott ist. Das tun die Dämonen auch und die zittern. Es kommt darauf an, eine persönliche Verbindung mit Jesus einzugehen. Und dabei helfen die Dämonen nicht, aber Bote helfen. Nach unserem Bibelwort geht es so weiter, nach Vers 12 dann: Jesus wählt die 12 Jünger. Dann wird es nochmal schlimmer. Dann kommt die Familie von Jesus und sagt: Was machst du da? Hör auf, die Kranken zu heilen. Komm nach Hause, du bist ja größenwahnsinnig. Und dann kommen die Schriftgelehrten und sagen: Hör auf, die Geister auszutreiben. Das sieht so aus, als wärst du mit dem Teufel im Bund. Und dann sagt Jesus zu Petrus: Es ist zu viel, es eskaliert, alle ab ins Boot. Und im Markus-Evangelium, wir haben eine kleine Grafik, oder zumindest wir hatten mal eine, ich weiß, ja. Im Markus-Evangelium gibt es sogar einen Rhythmus. Viermal steigt Jesus mit den Jüngern ins Boot. Es gibt Geschichten, die passieren an Land, es gibt Geschichten, die passieren im Boot. Und es sieht so aus, dass es immer so ein bisschen abläuft. Jesus sendet die Jünger aus in die Dörfer. Jesus geht durch die Dörfer und tut seinen Dienst. Und der ist gut und sehr gesegnet und sehr fruchtbar. Und mit dem Segen kommen auch Probleme, mit dem Segen wachsen auch die Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen groß werden, dann zieht sich Jesus mit den Jüngern zurück. Er sendet sie aus und dann sammelt er sie wieder und sie ruhen aus, sie klären ihre Fragen und viermal steigen sie in ein Boot und sie fahren wirklich auch weg von dem Land. Und dann gibt es auch Probleme im Boot. Im Boot streiten sie nicht darum, wer unter ihnen der Größte ist. Es sind andere Probleme. Sie rätseln auch nicht herum, was dieses oder jenes Gleichnis bedeutet. Im Boot ist es nass, es ist kalt, es ist dunkel. Sie haben Hunger, sie haben Angst. Das steht irgendwo mit da drüben. Ja. Einmal vergessen sie, was zu essen mitzunehmen. Einmal sehen sie Jesus auf dem Wasser und denken, er ist ein Gespenst. Die Jünger glauben an Gespenster und fürchten sich vor Jesus. Sie können nicht weg in dem Boot. Sie müssen überleben in diesem Boot. Sie müssen zusammenbleiben und miteinander klarkommen. Sie müssen rudern, sie müssen das Wasser rausschöpfen. Und es läuft tatsächlich so, dass sie mit ihrem Boot im Gehorsam losfahren, weil Jesus sie sendet und Jesus ist nicht dabei. Und dann kommen die Probleme und dann erst kommt Jesus. Und in einer Geschichte wird dann sogar berichtet, dass Jesus sich so verhält, als würde er am Boot vorbeigehen und sie müssen ihn rufen. Und er lässt sich drauf ein und steigt mit in ihr Boot. Und eine Geschichte, die ist sehr berühmt und die ist in sehr vielen Kirchen auch abgebildet, da ist Jesus passiv dabei als Passagier. Der ist auch irgendwie mit auf diesem Boot, aber er liegt hinten im Boot auf einem Kissen und schläft. Die Jünger probieren, ohne ihn klarzukommen. Immerhin sind sie die Auskenner in den technischen Dingen. Kennst du das aus Gemeinden? Da gibt es immer die Gurus, die Spirituellen und dann gibt es die Auskenner in den technischen Dingen. Und sie mühen sich ab und es geht nicht. Und es geht so sehr nicht, dass sie Angst haben um ihr Leben. Und dann wecken sie Jesus und sagen: Ist dir eigentlich alles egal? Kriegst du noch mit, was um dich rum passiert? Macht es dir gar nichts aus, dass wir umkommen? Und was passiert dann? Jesus befiehlt dem Sturm, dass er still wird und dann wird der Sturm still. Und was passiert dann? Dann dreht sich Jesus um zu den Jüngern und sagt: Was ist mit euch? Wisst ihr immer noch nicht, wer ich bin? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Habt ihr immer noch nichts gelernt aus all dem, was wir bisher zusammen erlebt haben? Ich habe das schon im Kindergottesdienst, wurde mir das immer so erzählt. Und ich habe mich im Kindergottesdienst, habe ich mich schon gefragt, was ist da, warum stressen die so rum? Warum dieser Ton? Warum zicken die da im Boot? Warum zickt Jesus mit? Okay, da war Spannung, die waren fertig, die waren gereizt, aber muss das sein? Warum freuen die sich nicht einfach, dass der Sturm vorüber ist und dass sie immer noch alle leben und dass sie auf einem guten Weg sind? Heute meine ich, ja, das musste wohl sein. Das war ein Schlüsselerlebnis, das man nur machen kann, wenn man allein ist und fertig ist und auf dem Wasser ist in einem Boot. Das Leben ist chaotisch, die Nöte sind uferlos, die Probleme sind viel zu viele. Wir können sie nicht lösen, wir können sie nicht loswerden. Und wenn wir versuchen, irgendwie doch durchzuwursteln, dann saufen wir ab. Und es ist wichtig, dass die Jünger in einem Boot sind, wenn alles eskaliert. Und es ist wichtig, dass sie zusammen mit anderen Jüngern in einem Boot sind und miteinander klarkommen. Aber noch wichtiger ist, dass sie Jesus immer wieder in ihr Boot holen. Und nicht so, dass sie mit ihren Issues, sagt man heute, ja, mit ihrem, das, was sie zwickt, das, was sie irritiert, das, womit sie nicht leben mögen, immer mal wieder, manchmal zu Jesus gehen, wenn nichts anderes mehr hilft. Mit Jesus im Boot sein heißt, permanent im Gespräch zu sein mit Jesus, permanent sich zu einigen mit Jesus, permanent vor Augen zu haben, was man bisher mit Jesus erlebt hat. Das ist ja kein Zufall. Was wir bisher mit Jesus erlebt haben, ist die Vorbereitung immer auf das, was auf uns zukommt. Mit Jesus im Boot sein heißt, immer meinen Auftrag im Ohr zu haben, immer unterwegs zu sein von einem A zu einem B und dabei etwas zu bewirken. Und das geht nur, das gelingt nur, wenn die Jünger Jesus herausfordern und wenn sie sich von Jesus herausfordern lassen. Und das ist das, was im Boot geschieht, wenn die Jünger sagen, macht es dir nichts aus, wenn wir umkommen, so ein bisschen überspitzt, provokant, kritisch. Und wenn Jesus sagt, wo ist eigentlich euer Glaube? Habt ihr den wirklich im Hafen stehen lassen? Und damit es nicht abstrakt bleibt, habe ich gedacht, ich erzähle an der Stelle ein kleines persönliches Zeugnis. Das kann ich mir in Walderstadt erlauben. Und sonst, ihr müsst mich ja nicht wieder einladen. Aber ich muss von Anfang an gleich ich werde jetzt was erzählen. Und das ist das, was ich erzähle, ist ein bisschen schlimm für mich. Wichtig ist, dass du nicht zu viel Mitleid mit mir hast. Das ist zwar nett, wenn du das irgendwie, dich das irgendwie bewegt oder du Sympathien entwickelst, aber wenn das zu viel ist, verpasst du den Punkt. Es geht nicht darum, ich erzähle das jetzt nicht, dass du Mitleid mit mir hast. Die Sache ist sehr gut rausgekommen, das sage ich von Anfang an, nur dass du auf die richtigen Details achtest. Das ist vor einigen Wochen gewesen und ich habe so eine persönliche Anbetungszeit, manchmal kann ich mir das leisten morgens, dass es auch ein bisschen ausführlicher ist. Und ich bin in meinem Wohnzimmer ein bisschen hin und her gegangen und habe Gott gepriesen für alles, was er getan hat bisher in meinem Leben und dafür, wie ich mit ihm unterwegs bin und ihn erlebe und so. Und dann habe ich tatsächlich gebetet, dass er mich ganz nahe zu sich hinzieht und ich noch viel enger mit ihm verbunden bin, als ich das so von mir aus kann, dass er das irgendwie eröffnet und die Blockaden beseitigt und dass wir einfach sehr viel enger unterwegs sind. Und das habe ich nicht irgendwie gemacht, da habe ich auch noch ein bisschen die Arme gehoben, so ein bisschen theatralisch und halt wie man sich morgens wenn man gefrühstückt hat und Kaffee, wie man sich so innerlich manchmal fühlt. Und 4 Tage später ist dann was passiert und das war ein bisschen schlimm. Ich habe 3 Kinder, ich habe ein mittleres Kind, eine Tochter und die musste zum Zahnarzt. Und das war in der Woche. Und es war nicht irgendein Zahn, es war ein Schneidezahn. Und es war nicht zum ersten Mal, das war schon zum x-ten Mal, dass mit diesem Zahn etwas nicht war. Der war schon mehrfach beschädigt. Das erste Mal bei einer, ich weiß, meine Frau sitzt hier, die weiß das noch, irgendwie eine Wanderung oder irgendeine Gemeindeaktivität, wo meine Frau dabei war. Das zweite Mal in einem Kindergottesdienst, den ich gemacht habe, hat sie sich diesen Zahn, also unter meiner Aufsicht. Und dann war der schon mehrfach beschädigt und auch mehrfach beim Zahnarzt. Und ich weise extra darauf hin, also die mittleren Kinder kommen ja immer ein bisschen schlechter weg sowieso. Und der Schneidezahn ist ja im sichtbaren Bereich und das ist bei Töchtern manchmal noch ein bisschen empfindlicher als bei denen, die ausprobieren, ob es weh tut bei allem, was sie machen. Jedenfalls bin ich zum Arzt gegangen mit ihr und der Arzt hat dann so Aufnahmen gemacht und das war ein Professor aus Basel, der hier nur so eine Vertretung hat. Und der hat die Bilder aufgerufen und hat gesagt, oh mein Gott. Und meinte das aber nicht in einem geistlichen Sinn. Er hat gesagt, wir haben ein super Bildgebungsverfahren, wir können alles ganz klar erkennen. Der Zahn ist lose und er ist schief, weil sich im Knochengewebe etwas verändert hat. Und wir müssen das freilegen, wir müssen diesen Knochen behandeln. Wir brauchen mindestens 3 OPs und selbst wenn es uns gelingt, den Knochen innen freizulegen und das Gewebe zu behandeln, brauchen wir wahrscheinlich ein Implantat. Und ich war völlig vernichtet. Und der hat das gesehen und hat mich in seinem Büro sitzen lassen, so lange, bis man das fertig besprochen hat und so. Und ich habe mir nur gedacht, das arme Kind, das arme Kind. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich habe mich ins Gebet gestürzt. Warum? Warum so etwas? Warum jetzt? Warum ausgerechnet Sie? Warum nicht ich? Jeder andere käme besser nach dieser Vorgeschichte damit aus als Sie. Und dann habe ich etwas gehört. Ich war alleine und ich habe etwas gehört. Und beten heißt reden und hören. Und manchmal ist es nicht so leicht zu erkennen, ob das, was man hört, von Gott ist oder nicht. Aber manchmal ist das, was man hört, so, dass sich die Frage nicht stellt. Kennst du das? Wenn das, was da kommt, nicht typisch für dich ist und nicht gut ist für dein Ego. Und wenn du so auf den ersten Blick weißt, der hat genau recht. Auch wenn es dich was kostet, das zuzugeben. Und wenn du dir schlecht wird bei den Konsequenzen, die dir dann schon so langsam dämmern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so eine Situation war das. Ich habe im Gebet gehört von Jesus, wie er sagt, du hast doch gerade eben noch selber gesagt, zieh mich viel näher hin zu dir. 4 Tage. Und es hat mich getroffen wie ein Blitz, weil ich das tatsächlich gesagt habe und weil ich es tatsächlich auch so gemeint habe und weil ich aus meiner Erfahrung heraus genau gewusst habe, dass so etwas Jesus auf den Plan ruft und meist nicht so, wie wir das kommen sehen. Das war mir völlig präsent. Und ich hatte ja auch auf sowas gehofft, aber das war mir in dieser Situation nicht mehr klar und nicht mehr bewältigbar. Ich hatte Jesus herausgefordert und er hat reagiert. Und das hat mich sehr gefreut und gleichzeitig habe ich nicht gewusst, wie ich das schaffen soll bis zu diesem Termin. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt von etwas so aus dem Lot geworfen worden bin. Es hatte ja sogar genau das bewirkt, worum ich gebeten hatte. Und trotzdem wusste ich nicht, wann ich zuletzt so aus dem Lot geworfen worden bin mit etwas, womit ich nicht klarkomme, dass ich mich tatsächlich vehement sofort zuerst direkt an Jesus gewandt habe. Ohne vorher noch einen Kaffee zu machen oder an den Einkauf zu denken oder irgendwas anderes. So auf der Stelle umgedreht bin. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so wach, so klar, so fokussiert und mit meiner ganzen Aufmerksamkeit, mit meiner ganzen Energie, mit meinem ganzen Herzen so sehr nur bei Jesus war, dass ich an gar nichts anderes denken konnte. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal von etwas so betroffen war und so mitgelitten habe, dass ich diesen Reflex hatte, lieber will ich krank sein, als dass sich dieses Rad noch weiter dreht. Lieber will ich die OP haben, als dass ich das noch erklären und vermitteln und begleiten muss. Und ich bin sowieso immer schon ziemlich betroffen, wenn ich mache viele Krankenbesuche und das nimmt mich jedes Mal mit. Vor 10 Tagen hat mich einer besucht und ich habe gedacht, das wird eine heiße Sache, ich weiß nicht, wie ich da durchkomme. Und dann hatte der eine Heilung erlebt. Und die hat sich auch noch bestätigt dann in der Woche. Ja, manchmal ist es dann ganz anders. Aber hier war ich so geschockt und so mitgenommen. Und ich war mitgenommen erst von der Arztdiagnose, dann von dem Gebet. Ich hatte eigentlich mich an Jesus gewandt in der Hoffnung, dass hier irgendeine Erleichterung, irgendein Trost, irgendein Zuspruch kommt. Aber das, was dann kam, war so, dass ich mich in dritter Instanz erschrocken habe über die ernüchternde Erkenntnis über mich selbst. Und dann kam der Tag mit der OP. Und wir sind da hingefahren, ich habe es noch alles runtergespielt und so. Und dann wurde das freigelegt und hat mich noch reingerufen. Und ich hab mich innerlich verkrampft, um mir nicht anmerken zu lassen. Das war ein ziemlich großes Loch und man hätte eine kleine Walnuss da reintun können. Ja, und ich habe meine Tochter so offen gesehen und sie hat noch gesagt, so ist es schlimm. Und ich habe gesagt, nein. Aber es war wirklich 99% Kraft verbraucht nach diesem Nein. Die OP war angesetzt auf 3 Stunden. Nach 20 Minuten kam der Arzt raus und sagt, wir sind fertig. Da war doch kein verändertes Gewebe. Wir brauchen doch keine 3 OPs. Wir brauchen auch kein Implantat. Die Aufnahmen haben irgendwie getäuscht. Wir können das nicht erklären. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass wir da je wieder dran müssen. Soweit ich das sehen kann, wir machen eine Nachkontrolle, aber das ist fertig. Boom. Die Jünger sagen, macht es dir gar nichts aus, dass wir umkommen? Und Jesus sagt, habt ihr denn immer noch nichts bearbeitet von dem vielen, vielen, was ihr bisher mit mir erlebt habt. Und ihr guckt immer auf die anderen rechts und links, die auch was Schweres erleben und bei denen es anders läuft. Aber wir konzentrieren uns oft nicht darauf, dass es bei uns so war und dass Jesus Rücksicht nimmt auf das, womit wir umgehen können und womit wir nicht umgehen können. Und wir haben ja alle Sachen, die sind schlimm, aber mit denen kommen wir klar, und andere Sachen, die sind nicht so schlimm, aber die sind von der Art so, dass wir null klarkommen, dass wir uns nicht dagegen stemmen können, dass wir nichts machen können, dass wir nichts in uns haben, was wir da dagegen setzen können. Ich weiß nicht, wer so manchmal handwerklich zu tun hat. Es gibt Mechaniker, die tun sich einen Schraubenzieher durch die Hand und machen ein Pflaster drauf und machen weiter. Aber wenn was mit dem Hund ist, sind die völlig fertig. Ja, das ist, manche Sachen sind wir gewachsen, manche Sachen null, weil wir ja auch einen Weg gehen, weil wir ja auch vorbereitet sind, weil wir ja auch mit Jesus unterwegs sind auf bestimmte Sachen und innerlich eingestellt sind für manche und für manche einfach nicht. Die ganze Welt schwimmt in einem Chaos, aber es gibt ein Boot und ich bin drinnen und ihr seid drinnen. Und ich habe in dieser Situation Jesus herausgefordert und habe ihn reingerufen in mein Boot. Und Jesus hat mich herausgefordert und ist damit eingestiegen in mein Boot. Und viele andere sind auch in diesem Boot und viele sind nicht in diesem Boot. Und sie wissen es gar nicht. Und viele glauben, dass es einen Gott gibt, wie die Dämonen auch, aber sie sind mit diesem Gott nicht verbunden. Sie haben keine Beziehung der Loyalität, sie haben keine Erfahrungen, keine Schlüsselerfahrungen durch schwierige Zeiten. Und viele sind in dem Boot und sie rackern sich ab gegen Wind und Wellen und müssen das gar nicht und wissen das nicht. Und viele haben nicht immer vor Augen, was sie alles schon mit Jesus erlebt haben. Und viele haben nicht immer im Ohr, was ihre Mission ist in dieser Welt. Viele Gemeinden haben nicht im Ohr, was Gott von ihnen in ihrer Situation mit ihren Gegebenheiten erwartet. Die Welt ist groß und wild und chaotisch und du brauchst ein Boot und du solltest in einem Boot sein und du solltest mit vielen anderen in einem Boot sein, in das du auch Jesus immer wieder reinholst. Ich weiß nicht, wann du zuletzt Jesus herausgefordert hast. Also nicht nur rhetorisch, ja, nicht weil wir halt so beten manchmal. Wann du das letzte Mal Jesus gebeten hast, dich herauszufordern? Wann hast du zuletzt zu Jesus gesagt, das Ende der Fahnenstange ist erreicht, ich kann nicht mehr, es ist zu viel, es ist zu steil, es geht schon zu lange, es ist zu intensiv, ich kann da nichts mehr tun, du musst jetzt etwas tun. Wann hast du zuletzt zu Jesus gesagt, ich weiß nicht weiter, für das, was jetzt auf uns zukommt, bin ich zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu schwach, ich bin zu ahnungslos, ich bin zu schlecht aufgestellt und ich bin viel zu weit weg von dir für diese Dinge. Wann hast du zuletzt zu Jesus gesagt, zwischen uns war es früher anders? Früher war alles einfach, jetzt ist alles kompliziert. Ich will, dass sich was ändert. Ich will, dass sich was dreht in unserem Umgang, in unserer Beziehung. Ich will, dass es zwischen uns wieder wird wie früher. Und ich suche Vergebung für meine Versäumnisse, Vergebung für meine Fehlentscheidungen, Vergebungen für meine unverantwortlichen Prioritäten. Ich suche Vergebung für meine fehlende Loyalität. Ich suche Heilung für meine Verkrümmungen. Ich suche Heilung von meinen Verletzungen. Heilung von meiner Scham, Heilung von meiner Trauer, Heilung von meinem Groll, der mich immer begleitet und den ich so mühsam runterhalten kann. Und ich suche wieder die Nähe, in der das alles nicht geht. Ich suche wieder, mit ungeteiltem Herzen bei dir zu sein und heil zu werden. Ich weiß nicht, wann hast du zuletzt so nüchtern, so rücksichtslos auf dein Ego mit Jesus kommuniziert? Das ist intensiv und es ist kein Spaß, aber tu es trotzdem. Du holst damit Jesus rein in dein Boot und es gibt nichts Besseres, als zu wissen, es gibt überhaupt ein Boot und ich bin drinnen und viele andere sind drinnen und Jesus ist auch drinnen. Und es ist ihm nicht egal, ob wir umkommen. Jesus antwortet auf unsere Rufe und er gibt uns den Glauben im Boot, wenn die Probleme kommen. Jetzt haben wir noch diese gemalten Boote. Und jetzt habe ich keine Möglichkeit, die alle zu zeigen. Also vielleicht müssen wir die tatsächlich an die Wand halten. Die Boote haben jetzt direkt gar nichts mit Jesus zu tun. Es ist ein therapeutischer Schritt. Wenn jemand ein Boot malt, das kann man machen. Man kann manchmal Kinder ein Boot malen lassen oder ein Haus malen lassen. Und sie malen das einfach hin und sie merken gar nicht, dass sie unbewusst vieles reinmalen, was erkennen lässt, wie sie ihre Situation sehen in der Welt. Hier hat einer ein Boot gemalt, das eine riesige Welle von der linken Seite. Interessanterweise, die linke Seite wäre die Vergangenheit, die das Boot abholt, ja, irgendwie. Wir wollen das jetzt nicht vertiefen, das ist einfach nur, was sich so unter anderem da reintut. Manchmal wollte jemand einfach nur nicht ein langweiliges Boot malen. Wir wollen das nicht überinterpretieren. Aber es sind drei Leute drauf. Hier ist ein Boot mit Punkten und einer NATO-Fahne. Hier ist ein Boot mit einem Kreuz drauf und da steht Jesus drauf. Und die See ist total ruhig. Wir haben ein Boot mit einer Sonne und hohen Wellen, die nicht so hoch sind wie der Bootsrand, aber fast. Das ist so interessant, das wahrzunehmen. Wir haben hier ein Boot, da ist pro forma ein Segel drauf, aber eigentlich ist es ein Motorboot, das durch die Wellen prescht. Sogar mit so einer Spitze, wie man braucht fürs Fischen. Hier haben wir ein Boot, das ist riesig groß, in einem kleinen Wasser. Also nicht sehr viel Bewegungsfreiheit, aber sehr detailliert. Jemand kennt sich ein bisschen aus mit Booten. Und es liegt vor Anker. Es ist nicht los. Fährt nicht. Ich mache jetzt hier nicht die Bilder rund. Ich will nur einfach zeigen, da fließt vieles ein, was im Herzen ein Bedürfnis ist, mal auszudrücken, um zu sehen, wie sich das anfühlt. Das heißt nicht, dass es so ist. Es heißt einfach, dass diese Dinge im Blick sind. Hier haben wir ein Boot mit einem Kiel, das nicht kentern kann. Super. Und zwei Segel. Und zweimal Bernd das Brot. Das sind einfach Eindrücke davon, wie jemand sich fühlt in seinem Leben, in seiner Situation. Und wenn man sowas im Gottesdienst macht, dann zeigt es auch ein bisschen vielleicht, wie man die Gemeinde empfindet und ihre Situation in der Welt. Ich finde für heute, wir können ein paar an die Pinnwand packen da draußen, dass man sich das noch ein bisschen angucken kann und dem nachgehen kann. Aber wichtig ist, ich habe das nur die Übung gemacht, um zu zeigen, Jesus kann man in dieses Boot holen, egal wie du das da gemalt hast. Hättest auch ein brennendes malen können. du kannst trotzdem Jesus in dieses Boot holen. Das ist das Boot, für das er sich interessiert und wo er mit reinsteigen möchte und mit dir unterwegs sein möchte. Das soll für heute mal reichen. Man kann auch als Gemeinde überlegen, was für ein Boot man ist, ob man ein Fischerboot ist oder ein Containerboot, das so die Menschen bereichert mit den Informationen, die man bringt, oder ein Kreuzfahrtschiff, wo sich alle einen schönen Tag machen und im Kreis fahren. Oder ob man so ein Löschboot ist, das alle dringenden Probleme dieser Welt lösen will. Oder ein U-Boot, von dem man nichts hört und nichts sieht in der Stadt. Es gibt so verschiedene Sachen. Und da kann man so sich, kann man reinspüren, was der Geist der Gemeinde sagt. Das ist auch das, was hier enthalten ist. Was der Geist der Gemeinde sagt, was wir für ein Boot sind und wohin wir unterwegs sind mit Jesus. Amen.